Willkommen zu einer neuen Folge unseres CIO Advisory Debatten Podcasts. Wir wollen uns in diesem Format regelmäßig über zentrale Fragen rund um IT-Strategie, Organisation und Technologie auseinandersetzen, kontrovers, konstruktiv und mit Haltung. Nach unserer letzten Debatte rund um das spannende Thema Green IT geht es heute um ein Thema, was mich als in Anführungsstrichen Organisationsberater schon seit vielen Jahren immer wieder umtreibt und innige Diskussionen mit unseren KundInnen herbeiführt, nämlich das Thema Squad-Modell versus klassische IT. Zwischen Aufbau und Ablauforga, zwischen Hierarchien, Prozessen und Rollen stellen wir uns also heute die Frage: Fördern cross-funktionale Squads und Tribes die schnelle Wertschöpfung in der IT oder zerstören sie klare Verantwortlichkeiten und Governance? Mein Name ist Olaf Terhorst, ich bin einer der Partner bei MGM. Ich verantworte hier fachlich das weite Feld von CIO Advisory, in welchem wir strategische, organisatorische und technologische Expertise bündeln. Ein wichtiger Teil dabei ist seit über 20 Jahren das Thema Aufbau- und Ablauforganisation. Mein heutiger Mitdebattant ist erneut mein geschätzter Kollege Nils. Nils, magst du dich bitte kurz vorstellen?
Sehr gerne. Nils Kreitz, Senior Manager bei MGM, und wie Olaf habe ich die große Freude, im weiten Feld des Themas CIO Advisory unterwegs zu sein und um mit unseren Kunden ihre IT zukunftsfit zu machen. Insofern finde ich, passt das heutige Thema hervorragend, da es ein Dauerbrenner schon ja seit, weiß ich nicht, mittlerweile bestimmt 10 Jahren ist.
Genau, also Squad-Modell oder klassische IT? Magst du kurz einleiten, Nils, was du unter einem Squad-Modell denn verstehst? Für den einen oder anderen Zuhörenden ist das vielleicht nicht glasklar.
Sehr gerne. Ja, genau. Ich glaube, du hast es schon ganz gut gesagt. Am Ende ist das, glaube ich, kein feststehender Begriff. Ne? Es gibt viele, viele Namen für das Gleiche. Aber am Ende ist ein Squad-Modell oder auch, ich glaube, am bekanntesten ist es unter diesem Titel Spotify-Modell eine Weiterentwicklung der Matrix-Organisation, nämlich cross-funktionale Teams aus verschiedenen Bereichen zu Squads zusammenzufügen, die sich dann wiederum in sogenannten Chaptern oder Gilden organisieren. Und die Idee dahinterliegend ist eigentlich, dass man eben über diese cross-funktionalen Teams Silos in der Organisation aufbricht, stärker auf den Kundennutzen zentriert und einfach, sagen wir mal, in der Lieferfähigkeit schneller wird. Ne? Klassisches Time-to-Market eben, ja, erhöht, und das Ganze stark getrieben und gesteuert durch agile Prinzipien versus, was wir eben klassischerweise kennen, einer relativ hierarchischen Top-Down-Struktur.
Dankeschön, dem kann ich mich hervorragend anschließen. Die Frage bleibt dann noch stehen: Möchtest du gerne mit Pro anfangen, also sie fördern die schnelle Wertschöpfung in der IT, oder mit Contra, sie zerstören klare Verantwortlichkeiten und Governance?
Ich glaube, ich würde heute gerne mal den Mecker Alfred geben und mit der Kontraseite starten.
Ja, wunderbar, wunderbar. Dann fange ich mal an mit dem Pro-Argument oder mit meinen Pro-Argumenten, die ich mir so im Vorfeld überlegt hatte. Also ich finde, dass diese Squad-Modelle und Tribes, wenn man denn sich von den, das würde ich gerne vorher noch mal kurz mit dir erläutern wollen. Wollen wir hart bei diesem Spotify-Modell bleiben und das diskutieren, oder möchten wir eher das Prinzip, was dahinter steckt, diskutieren?
Ich glaube, es macht mehr Sinn, das Prinzip zu diskutieren, weil ich glaube, wir werden da in der Debatte sowieso drauf kommen.
Wunderbar. Wunderbar. Nein, das war mir auch wichtig, aber ne, ich hatte das ja etwas anders überschrieben mit dem Squad-Modell, und da wäre es mir auch sehr schwer gefallen, strikt bei diesem Spotify-Supermodell zu bleiben, was schwer für alle anderen zu überführen ist.
Genau, es ist, glaube ich, das prominenteste Beispiel. Insofern ist es für Leute das, womit sie am ehesten anfangen können. Aber das Grundprinzip oder das unterliegende Prinzip hat ja, genau, Ist ja.
Genau. Also ich finde, exakt. Also ich finde, das größte Thema, was du schon beim ganz zu Anfang angeführt hattest, als du das erläutert hattest, ist wirklich das Thema Geschwindigkeit und Time to Market und die Kundenzentrierung, die dadurch möglich ist, und das wirklich Zusammenbringen von Leuten, die an ein und demselben Problem arbeiten wollen, ohne in den Silos stecken zu bleiben. In der klassischen IT finde ich es einfach häufig vor, dass man immer noch trennt zwischen Entwicklung und Betrieb sehr, sehr stark. Und bevor irgendwelche Betriebsprobleme auftauchen, erstmal wild zu Ende entwickelt wird und dadurch sehr, sehr viel Zeit verloren geht.
Richtig, ich glaube tatsächlich, dass in dem, was du gerade aufgeführt hast, tatsächlich auch schon eines für mich der größten Kontras des Ganzen steckt. Ja, man versucht, Silos aufzubrechen. Am Ende des Tages ist es natürlich dann so, dass in diesen einzelnen Squads auch schnell wieder eigene Silos entstehen. Und auch wenn man dieses Thema Kundenzentrierung da relativ klar in den Vordergrund stellt, ist natürlich die Frage, zu welchen Geschäftsmodellen passt das? Weil wenn ich, sagen wir mal, eher ein klassisches Geschäftsmodell mit relativ klaren Zuordnungen habe, dann ist die Gefahr, dass sozusagen die einzelnen Squads dann neue Silos bilden und am Ende auch wieder nur auf das Teilchen gucken, was sie haben, relativ groß. Und ich glaube, der übergeordnete Verwaltungsaufwand oder Koordinationsaufwand, der entsteht, diese ganzen verschiedenen Squads aufs große Ganze einzuschwören, nimmt Überhand und wird schwierig. Wieder bei dem klassischen, alle denken an einen Hund und jeder denkt an was anderem. Diese Zielformulierung, die ist, glaube ich, ganz, ganz kritisch und ganz schwierig, wirklich die Ziele so klar zu formulieren, dass diese Squads dann am Ende tatsächlich alle in die gleiche Richtung arbeiten und nicht jeder vor sich hin frickelt und am Ende nichts mehr zusammenpasst.
Ja, wobei die Squads ja alle gar nicht in die gleiche Richtung rennen müssen. Also wenn ich denn eine Squad oder eine agile Organisation bilde, die produktorientiert oder kundenorientiert ist, dann kümmern sie sich halt um die Anforderungen des einen Produktes. Und die Anforderungen des einen Produktes können eben komplett unterschiedlich sein zu den Anforderungen des anderen Produktes. Von daher ist es ja auch gut, dass die sich nicht auf ein und dasselbe Schema konzentrieren, sondern sich halt wirklich auf das konzentrieren, was wichtig ist, nämlich die Nutzenstiftung und die Wertstiftung in diesem einen Produkt und da halt einfach mal den Fokus drauf legen und versuchen, genau da einen bestmöglichen Flow zu kreieren, der dann nicht durch, sagen wir, überbordende Governance-Mechanismen wieder zerstört wird, sondern wirklich das Ausliefern von nutzenstiftenden Features für einzelne Produkte oder Kundengruppen.
Jetzt komme ich doch wieder zurück zum Thema Spotify. Und genau, ich glaube, bei einem Produkt oder einer Organisation, einer Firma wie Spotify, da macht das komplett Sinn. Aber wenn wir jetzt mal, nur insbesondere, weil es eben ein auf einem sehr modernen Tech-Stack gewachsenes Produkt ist, gehen wir mal zurück, sagen wir mal eher zu klassisch orientierten Unternehmen, vielleicht beispielsweise auch mal in den deutschen Mittelstand, wo du einfach von der technologischen Basis häufig auf einem Stand bist, wo eben diese alle entwickeln eigenständig an einem Produkt schwieriger wird, weil das Zusammenführen und die Integration, die am Ende immer entscheidet, also am Ende brauchst du immer in irgendeiner Form eine Integration. Und das kann halt ganz, ganz schnell schwierig werden, wenn diese Squads gekapselt für sich autonom arbeiten. Das heißt, diesen Layer, den du immer brauchst darüber und der dafür sorgen muss, dass es immer noch in irgendeiner Form zum großen Ganzen geht. Wenn wir jetzt mal, vielleicht weniger aus einer Produktstrategie-Geschichte, aber auf jeden Fall aus einer Architekturbrille drauf gucken, dann ist es, glaube ich, wenn du moderne Tech-Stacks hast, einfacher. Sobald du in einer eher gewachsenen, klassischen Organisation bist, ist es aus meiner Sicht schwierig, das umzusetzen. Und ich glaube, da ist eben der Aufwand tatsächlich groß. Plus, und jetzt würde ich gerne den nächsten Punkt machen, das Thema, hast du denn überhaupt die richtigen Leute an Bord, um so eine Organisation umsetzen und so ein Modell leben zu können? Der Veränderungsaufwand von, ich komme aus einer klassischen Organisation und ich fange mit so einem Squad-Ding an, ist aus meiner Sicht immens hoch. Und der klare Knackpunkt oder sagen wir mal der Breakpoint häufig, habe ich die Leute und kann ich die Leute vom Mindset wirklich dahin biegen, weil es einfach ein komplett anderes Arbeiten ist, als sie gewohnt sind.
Das kann so sein, muss aber nicht sein. Ich glaube, dass gerade diese Modelle einladen, das im Kleinen auszuprobieren und meinetwegen neue Entwicklungen in diesem Organisationsprinzip anzustoßen und den Rest klassisch zu lassen. Das ist für mich ein großer Vorteil, dass ich eben nicht die gesamte Organisation anpacken muss, sondern eben das mal in einem Produkt oder einem Squad ausprobieren kann und meine Learnings daraus ziehen kann, was dann wieder auch, du hattest den Mittelstand angesprochen, den Vorteil bietet, auch eben vielleicht für den einen oder anderen jüngeren Mitarbeitenden interessant zu machen, weil dort dann eben auch vielleicht sogar wieder erwarten, sehr modern gearbeitet wird. Weil ich glaube, dass die Menschen, die heutzutage aus den Universitäten kommen, doch sehr stark diese Arbeitsweise, die eher autonom geprägt ist, fordern und fördern. Und den einen Punkt, den du zu Beginn gesagt hattest, ich glaube, auch da liegt eigentlich eine Stärke in diesem Squad-Modell, weil es wird ja immer noch hinten im Backend zentralisierte Services geben, Plattform-Teams, ein Plattform-Squad, wenn du so weit gehen möchtest, die sich eben um die zentralen Services kümmert und die den anderen agilen Teams zur Verfügung stellt, auf die diese dann aufsetzen müssen. Also die agieren ja auch nicht frei auf der grünen Wiese, sodass auch das, finde ich, dieses Argument für mich zumindest nicht zieht.
Genau, also ich glaube tatsächlich, den Punkt, den du gemacht hast, ist Leuchtturm, so der Klassiker, wir fangen mit einem Leuchtturm irgendwo in der Organisation an. Meiner Erfahrung nach, oder es zeigt sich häufig, dass bei diesen Leuchtturmthemen natürlich, es wird immer Bereich gesucht, wo das am einfachsten funktioniert oder wo die Koalition der Willigen am größten ist, die dann mitmachen. Und ich bin trotzdem, ich bleibe so ein bisschen bei dem Punkt, den ich gemacht habe. Natürlich funktioniert das dann meistens gut, aber der pure Beweis, dass es hier gut funktioniert hat, lässt sich meistens nicht einfach auf den Rest der Organisation überstülpen, weil die Widerstände, also gegen solche Modelle, kommen ja meistens nicht heraus aus purer Logik, sondern sind eben menschliche Befindlichkeiten und die Angst, ne, was macht das mit meinem Job? Klassische Organisationen sind stark gesteuert über Rollenmodelle. So, das heißt, was wird denn aus meiner Rolle? Was ist denn, wenn ich heute Anwendungsentwickler bin und ich soll jetzt cross-funktional arbeiten? Was wird aus mir? Also ich glaube, dass dieser Widerstand, der da zu überwinden ist, einfach nicht zu unterschätzen ist. Und ich glaube, dass es da mit einem einfachen Leuchtturm eben nicht getan ist. Ne? Aber da muss es eben mehr geben. Und die Frage ist immer, gerade in Zeiten von und Unternehmen, die sowieso unter Druck stehen, inwiefern kann man dann darüber so viel Wert generieren versus den Aufwand, den man reinstecken muss, um so eine Veränderung wirklich nachhaltig zu etablieren?
Ich glaube auch nicht, dass das super duper einfach und easy going ist. Genau, da muss man die Leute mitnehmen. Und ich finde immer noch einen großen Vorteil von diesen Leuchtturmprojekten ist es eben, Erfahrung in einer Organisation zu sammeln und das natürlich dann mit einem guten Change Management zu begleiten und diese Erfahrungen dann auch zu kommunizieren und den einen oder anderen neugierig zu machen. Und ich glaube, dass es auch weiterhin in diesen Organisationen, da bin ich bei dir, ich glaube eine oder das, was du vorhin gesagt hast, Spotify ist halt dieses eine Unternehmen, was da immer wieder herangezogen wird. In der Realität ist es halt ein Nebeneinander von klassischen Organisationsformen und modernen oder, naja, klassisch und modern, passt schon, klassisch und modernen Organisationsformen. Und zum Beispiel für die zentralisierten Services oder die Plattform-Squads, die sind schon sehr, sehr nah an der klassischen Organisation. Und haben diese Menschen, die Angst vor dem Neuen haben, finde ich, ein sehr, sehr gutes Zuhause. Und insgesamt finde ich es halt einfach, du hattest vorhin das Thema Architekturen genannt, wenn ich denn Richtung moderne Architekturen mich bewegen möchte, dann lande ich bei Microservices. Und Microservices lassen sich halt wesentlich einfacher in diesen Squads erzeugen oder es bietet sich an, weil sie eine ähnliche Architektur aufbauen, diese Architektur auch in Aufbauablauforganisationen nachzubilden, nämlich kleine, schlagkräftige Teams, die sehr autark agieren und ihren Wert liefern. Und zwar ziemlich zügig und vor allen Dingen sehr kontinuierlich. Weil was mich halt auch immer stört, ich mache das ja jetzt auch seit fast 30 Jahren, diese ewig langen Release-Zyklen in der klassischen, die schnell in der klassischen Organisation passieren, weil ich halt etwas liefere, dann kommt das auf eine Pre-Live-Umgebung, da wird es dann erstmal getestet, dann gibt es eine große Governance-Organisation, die erstmal alles durchtesten muss, bevor es auf die Produktionsplattenumgebung kommt. Das ist halt in den kundenorientierten Features absolut nicht mehr zeitgemäß. Und da muss ich halt einfach schneller arbeiten. Und das zeigen dann halt wirklich Organisationen, die sich dieser Modelle bedienen, dass die hin bis zu täglichen Deployments kommen. Also wirklich sehr schnell ausliefern, überprüfen, funktioniert das nicht. Das sind kleine Featurettes und bieten halt auch wesentlich weniger Möglichkeiten zum großen Fehler.
Genau, weil du das Thema Fehler schon angesprochen hast, ich glaube, ne, und die es gab ja durchaus auch Gründe, warum quasi weniger Release-Zyklen gemacht wurden. Und ich glaube, eines der Kernthemen, die du mit so vielen verteilten Teams, die eigenständig arbeiten hast, ist das Thema Qualität. Eben sicherzustellen, dass alle diese Teams trotzdem mit den gleichen Standards, mit den gleichen Methoden sicherstellen, dass das, was sie dann, ne, weil gerade wenn du über CI/CD, also wirklich dieses Thema Continuous Integration, Continuous Deployment sprichst und diese schnellen Release-Zyklen, ist natürlich die, klar, die Fehler sind kleiner, aber je mehr du rauspackst, desto mehr musst du darauf achten, dass das, was du da rauspackst, auch vernünftig sauber ist. Ne? Also das heißt, dann bist du wieder ganz schnell bei dieser Governance, die du trotzdem noch brauchst. Und die vielen verschiedenen Teams, die sich daran halten müssen, sind aus meiner Sicht immer noch schwierig übereinander zu legen. Ne? Weil es ist, je kleinteiliger du wirst, desto stärker musst du eigentlich auf diese Regeln achten. Und wenn Leute dann erstmal in diesem Modus finden, wir rennen jetzt nach vorne, wir sind super schnell, wir wollen heute was rausbringen, wir machen hier, dann ist der menschliche Reflex dann vielleicht nicht mehr genau so genau hinzugucken, wo sich ein Fehler eingeschlichen hat. Und dann funktioniert das Ganze aus meiner Sicht sehr schnell eben nicht mehr.
Und weißt du gerade, ich meine, die Hörer können das nicht sehen, ich habe gerade quasi triumphierend die Arme hochgerissen, weil mir ein Argument noch durch den Kopf ging, das ist nämlich das Schlagwort von You build it, you run it. Das ist für mich, ich war früher ein monströser Verfechter von, es muss eine, weil ich bin im Investmentbanking, waren meine ersten Projekte und da ist in den Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er, da ist programmiert worden wie die Wutz und ganz schnell sollte das immer auf die Platten drauf und in die Produktion gebracht werden und es lag dann in meiner Verantwortung zu sagen, nein, du kommst hier nicht rein in die Produktion, weil das alles nicht super ausgetestet war, aber damals gab es eben auch diese klassische Verantwortung von wir produzieren das. Und also wir programmieren das, wir entwickeln das und ihr müsst es jetzt produzieren, nämlich in der Live-Umgebung administrieren. Und wenn ich diese Verantwortung in diesen cross-funktionalen Teams zusammenbringe, plus die Verantwortung der Fachbereiche, nämlich auch wirklich die Features zu definieren, so wird meiner Meinung nach ein Schuh draus, das wirklich hochsicher auch zu entwickeln und nicht einfach nur irgendwas zu entwickeln, weil mein Fachbereich prügelt mich, ich muss es tun. Und dann einfach zu sagen, naja, nach mir die Sinnflut, müssen halt die blöden Admins da unten im Keller machen. Sondern die dürfen jetzt schön miteinander kollaborieren, zusammenarbeiten und gemeinsam darauf achten, dass es hochsicher und stabil programmiert wird.
Völlig richtig. Aber, und dann sind wir sozusagen so ein bisschen dabei, dein Argument von vorhin zu widerlegen, dann funktioniert es halt nur im großen Ganzen. Ja, dann ist Leuchtturm fein, aber dass die Kollegen wirklich in so einem kleinen ein Ding da in der Lage sind, das umzusetzen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und dann bist du halt ganz schnell dabei, dass entweder die gesamte Organisation mitzieht oder es eben nicht funktioniert. Und da ist, glaube ich, wirklich auch der große Knackpunkt.
Es ist einfach ein immenser Schritt, der notwendig ist, ne, weil du bist ja, du fasst ja alles an. Es klingt ja erstmal so, als ob wir fangen an, Teams zu organisieren, aber wenn du mal anguckst, was es eigentlich mit der Organisation macht und wo du überall anfangen musst und wo du überall hinfassen musst, dann bist du am Ende dabei von, ich baue meine Architektur komplett neu, ich baue meine Infrastruktur komplett neu, ich baue alles neu. Und dann ist die Frage, diesen Invest, ne, macht der wirklich Sinn für gesamte Organisationen oder ist man dann nicht am Ende des Tages wirklich besser damit in Teilen diese klassische Organisation zu fahren und solche Sachen dann wirklich nur für ausgesuchte kleine Sachen gekapselt irgendwo zu machen?
Es ist genau, was mein Argument war für Leuchtturmprojekt, das Gekassel. Ich würde jetzt am liebsten noch weiter auf der Pro-Seite bleiben, weil mir fallen viele weitere Argumente dafür ein. Leider schreitet die Zeit voran und wir müssen die Seiten, nein, nicht wir müssen, wir haben uns ja entschieden, den Debatten-Podcast so zu machen, dass wir mittendrin die Seiten wechseln. So dass ich jetzt auf die Kontraseite, ich als Verfechter der klassischen IT, und du als Protagonist für neue Squad-Modelle, cross-funktionale Squads für schnelle Wertschöpfung in der IT wechseln.
Ausgezeichnet. Genau. Was ja natürlich auch eigentlich viel besser passt, weil mit deinen Ausführungen, wie lange du schon dabei bist, bist du ja sozusagen eigentlich sozusagen im Kern der Dinosaurier.
Ja, genau.
Früher so, der Gatekeeper des Investmentbanking warst, dann wer sollte besser die Cash-Party vertreten als...
Genau. Ich war Global Head of Change Management Investment Banking IT. Das war eine lustige Zeit. Genau, da war ich für den System into Production Prozess auch verantwortlich. Genau.
Möchtest du denn vielleicht dann mit einem Kontraargument starten, was untermauert, wie du damals gehandelt und agiert hast, warum es aus deiner Sicht niemals anders sein kann?
Damals habe ich halt wirklich gelernt, wichtig es ist, eine klare Kontrolle über die Produktionsumgebung zu behalten und nicht Entwickler auf die Produktion zu lassen, weil die halt komplett anders tickten. Ich überlegte jetzt, in welchem Tempus ich wähle. Ticken. Die wollen halt schnell irgendwelche Funktionen auf die Platte bringen und nicht wirklich Stabilität. Das sind einfach zwei sehr unterschiedliche auch Risikoprofile, die sich dort begegnen. Der eine Mensch, der sehr, sehr stark auf Stabilität und Sicherheit fokussiert ist und so auch, genau, also ich mag diesen Risikoblick. Also dieser Mensch, der klassischerweise in der Produktion steckt, ist sehr risikoavers, während der Programmierer, der Entwickler sehr risikoaffin ist, weil er schnell was ausprobieren möchte. Und das clasht halt und das muss halt durch einen sauberen Governance-Prozess getrennt werden, finde ich.
Genau, und ich glaube tatsächlich, in dem, was du gerade ausgeführt hast, steckt sozusagen schon der Charme des Squad-Modells hervorragend drin, ne? Weil das ist es, wir bringen am Ende Menschen zusammen. Wir packen diese Risikoprofile in eins und statten sie dann noch damit aus mit einem modernen Technologielayer, der ihnen sozusagen, der ihre Risikoaffinitäten angleicht. Ich habe die Leute zusammen, das heißt, sie wissen, sie müssen quasi von Anfang an mit den Leuten sprechen, die es danach betreiben, wenn sie es nicht sogar selber sind, weil in den wenigsten Fällen werden sie es wahrscheinlich selber sein, aber sie haben die Leute mit dabei. Plus, ich glaube, das ist tatsächlich, wenn wir über Squad-Modelle sprechen, sprechen wir aus meiner Sicht häufig zu viel über Organisation und zu wenig über Technologie, weil klar, ne, so ein Squad, wenn du die verschiedenen Charaktere und Rollen in eine Squad packst, ist das Wichtigste, was du brauchst, der darunter liegende Technologie-Stack und ein darauf angepasster Prozess, der so viel wie möglich automatisiert und eben dieses Risiko rausnimmt, ne, der einfach den menschlichen Fehler über automatisierte Testschleifen und so weiter und so fort direkt rausnimmt. Und dann hast du, glaube ich, einen guten Ausgleich, hast die Leute zusammen, das ist Fachlichkeit, Entwicklungs-Know-how, Betriebs-Know-how, Testing-Know-how, alles zusammen. Die Leute sitzen zusammen, die Leute sprechen miteinander, es wird Vertrauen aufgebaut, man versteht den anderen. Und wenn dazu sozusagen noch die technologische Basis kommt, dann ist, glaube ich, so ein Squad in der Auslieferung von wertstiftenden Features kaum zu schlagen. Vor allem nicht durch eine klassische hierarchische Organisation, die immer wieder an Prozessgates innehält, um von anderen Leuten, die sich erst einarbeiten müssen, zu prüfen zu lassen, was da gerade passiert.
Und ich glaube, das ist das, was du jetzt gerade auch nochmal skizziert hast. Da sehe ich zwei auch nachgewiesene Probleme. Also das eine ist wirklich die Skalierung auf Konzernebene. So ein im Fachsprech dieses Hundred of Teams Problem, dass diese Koordination über die ganz, ganz vielen Tribes, Chapters, you name it, hochkomplex wird und die Einführung bei mehreren Konzernen gescheitert ist. Das kann man in vielen Artikeln nachlesen. Das ist wirklich bei einigen DAX-Konzernen eklatant gescheitert. Und in die andere Richtung, Mittelständler, kleinere Mittelständler, die haben die Rollen überhaupt nicht. Also das gibt's einfach nicht. Die haben nicht diese 20, die haben vielleicht 10 Leute in IT. Also was willst du da jetzt noch irgendwelche Scrum Master, Agile Coaches, Product Owner und sonst was einführen? Die können diese Rollen überhaupt nicht besetzen. Und da ist halt dieser Overhead, den du für diese Teams brauchst, der übersteigt halt einfach den Nutzen, wie ich finde. Und das kann sich so ein Mittelständler einfach gar nicht leisten.
Ja, ich glaube, es sind zwei verschiedene Themen. Ich würde gerne erst einmal kurz auf das Thema Konzerne eingehen. Bei den meisten oder gängigerweise jetzt, egal ob wir es jetzt Spotify nennen, ob wir Safe, Less, wie die Frameworks und die Sachen alle heißen, oder dann bleiben wir einfach mal bei Squads. Am Ende können wir zurückgehen bis zu ITIL. Ne? Am Ende ist es ein Framework-Problem. So. Und das hätte eben schon gesagt, es ist kein Organisationsthema, es ist im Sinne von eine pure Organisation, sondern es muss immer Technik mitgedacht werden. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, wo scheitert sowas, dann sind es eben häufig die, wo versucht wird, so ein Modell gekapselt zu nehmen und über irgendwas drüber zu stülpen und man vergisst sozusagen rechts und links das, was man eigentlich noch mit hätte machen müssen. Das heißt, ich glaube schon, dass es auch, also ich glaube, gerade auf Konzernebene ist es möglich, das zu tun. Du musst eben nur konsequent von Anfang an alle mitnehmen. Ne? Das heißt, es hilft nichts, wenn du dann anfängst, im Marketing-Department auf einmal ein crossfunktionales Team zu bilden, dann Entwickler und dann Admin mit reinzusetzen, sondern du musst da schon die gesamte Organisation mitnehmen. Ne? Das heißt, du musst wirklich von Anfang an die IT, die ja gängigerweise immer der Bremser und der Gegner von sowas ist, mitzunehmen und dann eben auch eine technologische Umgebung für diese Leute zu schaffen und dann kann es funktionieren. Ich glaube schon, dass das, man sieht es auch bei verschiedenen Konzernen, die gerade dieses ganze Thema bis DevOps stark vorantreiben, dass es funktionieren kann. Aber ja, es ist natürlich ein, ich darf nicht einfach nur etwas nehmen und versuchen, bei mir reinzusetzen, sondern ich muss mir schon sehr genau angucken, was brauche ich aus puncto Organisation plus Technik plus Governance, um so ein Ding zum Fliegen zu kriegen. Und ich glaube, beim Mittelstand ist es eben so, du hast natürlich recht, da ist die Personaldecke dünn, die Leute sind vielleicht auch schon länger dabei, neues Personal ist schwierig zu finden. Und ich glaube, hier kommt ganz klar der technologische Fortschritt, die Cloudifizierung und die Möglichkeit, mit solchen vorgefertigten, automatisierten Entwicklungsumgebungen schon einen relativ weiten Schritt nach vorne zu machen, auch nicht mehr so viel Personal zu brauchen. Du hast natürlich einen relativ hohen Trainingsaufwand, das ist klar. Aber ich glaube, dass die Mittel, jetzt kommen noch AI dazu und die Entwickler, die sozusagen mit AI vielleicht so viel entwickeln wie 10 Entwickler vorher. Ich glaube schon, auch im Mittelstand macht der Schritt Sinn. Aber natürlich mit greiflicher Überlegung vorher, habe ich aktuell die Power, ne, diesen Prozess, und da hast du vorhin ein wichtiges Thema angesprochen, Change Management. Ne? Also ich glaube, es ist eben kein einfaches, wir fangen mal in der IT an, anders zu arbeiten, oder wir fangen mal im Business an, anders zu arbeiten, sondern es ist eine Entscheidung, die aus dem Top-Management kommen muss, die sagen muss, wir wollen unsere Organisationsform verändern und wir lassen diesen Prozess wirklich von Leuten, die was davon verstehen, begleiten. Ne? Weil es ist am Ende kein Technologie- oder kein pures Organisationsthema, sondern du musst diese verschiedenen Perspektiven zusammenbringen und das von Anfang an auch sehr, sehr klar kommunizieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend.
Ja, du hattest gerade das Thema ITIL angesprochen. Ich finde, ITIL ist ein hervorragendes Stichwort für die Kontraseite, weil gerade diese Prozesse in der klassischen IT gut und stabil laufen, ebenso wie Covid-Prozesse. Und in den querliegenden Squads und Gilden und Tribes, wie auch immer sie sich alle nennen, eben wieder auseinanderlaufen. Und das ist halt viele von diesen Squads definieren sich eigene Prozesse und eigene Tools, was dann auch den, sagen wir mal, Knowledge-Transfer wieder schwer macht. Gerade für diese, sagen wir mal, Deep-Tech-Expertise, die in einigen Squads dann drin sitzt, die in anderen wieder benötigt wird, wo dann leicht anders gearbeitet wird. Und das ist, macht es nicht wirklich einfacher, bis hin zu unmöglich, solche Eitelprozesse, die für mich sehr, sehr wichtig waren, wirklich stabil am Leben zu halten. Und das war damals der große Vorteil. Ich bin Ende der 90er bin ich in die IT gekommen. Wir haben damals Eitel in verschiedenen Unternehmen eingeführt. Das war ein Riesenschritt nach vorne, endlich mal ein gemeinsames Vokabular zu haben, gemeinsame Prozesse zu haben, nachdem man gelaufen ist. Das hat die Stabilität massiv erhöht und auch die Geschwindigkeit erhöht. Und das wird jetzt zum Teil dann wieder konterkariert. Und ich weiß gar nicht, ob das in regulierten Branchen wie Banken, Healthcare, Versicherung, da wird es bei den Audits, glaube ich, ordentlich krachen, wenn man da einmal quer ein Spotify-Modell versucht durchzuziehen.
Ja, ich glaube, also Eitelprozesse kann man jetzt, glaube ich, einen eigenen Podcast mit füllen, wie sinnstiftend oder nicht die sind. Insbesondere, wenn wir über Reimform sprechen. Aber, also, wo ich dir zustimme, ist, du brauchst ein für die Organisation geltendes Mindestset an Prozessen. Muss das immer der gleiche sein? Ich glaube nicht. Solange du sicherstellst, dass es einen Pool oder einen klar definierten Rahmen gibt, innerhalb dessen sich die Squads bewegen können und auch selbstständig für einige Sachen wählen können, ist man, glaube ich, fein. Es darf natürlich nicht komplett zerfleddern, da bin ich bei dir. Es muss eine gewisse Governance geben. Die muss aus meiner Sicht nicht mehr so strikt sein, wie sie das in einer klassischen Organisation ist, nach dem Motto, es gibt einen Weg und den gehen wir, sondern da muss vielleicht zwei oder drei Wege geben. Und ich glaube auch, dass da mit der Cloud und der Art und Weise, wie gearbeitet wird und der Art und Weise, wie man Deployments und so weiter plant, dass da schon auch viel mittlerweile möglich ist, das an klassische Eitel-basierte Organisationen anzuflanschen, wo es dann auch gut funktioniert und damit reinläuft. Ein anderes Thema, was du angesprochen hast, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch für mich eher ein Vorteil der Squads und Gilden, ist das Thema Koordination oder miteinander reden und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, was einfach wichtig ist, wenn man so über solche Squad-Modelle nachdenkt, ist, ne, es geht ja darum, Silos aufzubrechen. Das heißt, man muss am Ende sicherstellen, dass diese einzelnen Rollen, die in den verschiedenen Squads unterwegs sind, und da ist ja da beispielsweise, ziehe ich mal wieder Spotify, da gibt es ja dieses Chapter und darüber nochmal die Gilden, wo einfach sichergestellt ist, dass diese Leute aus den verschiedenen Squads trotzdem miteinander reden. Weniger im Sinne einer Organisation und klassischen konkreten Projektthemen, sondern eben um diesen Austausch sicherzustellen, dass was in Squad A gut funktioniert, auch nach Squad Z kommt. Also, dass die Leute einfach untereinander bleiben und sich über Grenzen hinweg austauschen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, gibt es da spannende neue Formen, auch hier Holacracy, wo es um Kreise geht und jeder Kreis ownt irgendwie einen eigenen Teil von irgendeiner Kampagne. Es gibt ganz viele spannende Ansatzpunkte. Aber ich glaube, das Maß an Austausch, was stattfinden kann, wenn man in solche Modelle wechselt versus wie es in einer klassischen hierarchischen Organisation, wo es ja dann häufig heißt, aber mit dem anderen Department auf der anderen Seite redest du bitte nicht, weil sonst klauen die uns ja noch ihre Ideen. Ne, das hast du in solchen Modellen einfach nicht. Das heißt, es winkt die Leute auch ein Stück weit dazu, über die eigenen Tellerrand hinaus zu blicken, sich mit anderen Sachen auszutauschen. Und so kriegst du, glaube ich, dann über den Lauf der Zeit einfach ein deutlich besseres Verständnis auch für den Gesamtunternehmenskontext und das, was eigentlich zählt, in alle Leute rein. Und dann ist man eben nicht mehr die IT und nicht mehr das Marketing und nicht mehr die Finance-Abteilung, sondern man ist am Ende ein lebender Kosmos, Organismus, der auf das gleiche Ziel hinarbeitet.
Ja. Lieber Nils, ich würde gerne noch weitere Kontraargumente dagegen liefern, aber uns läuft so ein bisschen die Zeit weg. Ich musste vorhin grinsen, weil du über Eitel und Prozesse könnte ein eigener Podcast sein. Das ist ein kleiner Spoiler, das wird es geben. Und noch mehr grinsen musste ich natürlich, als du sagst, Eitel in Reimform. Habe ich kurz verstanden, Eitel in Reimform. Und es wäre auch spannend. Habe dann überlegt, ob wir unseren Podcast zu Eitel und Podcast-Modellen versuchen, in Reimform zu bringen. Aber ich glaube, das zumindest bei mir,
müssten wir vorher vielleicht noch ein paar Freestyle-Battles üben.
Genau, ein Poesiekurs belegen. Genau, vielen, 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 vielen lieben Dank. Hast du denn ein nach dem, wo du bist ja Contra angefangen und jetzt Pro geendet, wie fühlte sich das für dich an?
Also tatsächlich, glaube ich, heute fand ich es wirklich mal sehr gut, sehr ausgeglichen, weil ich glaube, es gibt wirklich valide Punkte für beide Seiten. Ne? Also es ist, glaube ich, jetzt kein klassisches Thema, was man wirklich irgendwie schwarz und weiß sehen kann. Ich muss sagen, ich hänge so ein bisschen mehr auf der Pro-Seite. Insofern sind manche der, wobei ich fand jetzt im Vergleich zu den letzten Folgen, fand ich beispielsweise, also ich weiß noch, bei Green IT waren die Contra-Seiten fühlten sich schon sehr fremd an, weil sie halt einfach so dieses klassische, naja, aber wenn ich nichts mache, macht keiner was. Das waren einfach so, insofern waren hier die Contra-Argumente schon abgewogener und besser, fand ich. Es war einfacher, die Position zu vertreten, weil es eben, wie gesagt, Pros und Contras gibt. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt mal sozusagen so ein bisschen abrunden müsste, bin ich schon eher auf der Pro-Seite. Kommen wir vielleicht beim Fazit gleich auch noch ein bisschen zu. Ja, aber nee, es war, glaube ich, diesmal, ich habe mich auf beiden Seiten irgendwo zu Hause gefühlt.
Ja, mir ging es ähnlich. Auch da, ne, vielleicht durch meine Historie, auch auf der Kontraseite zu Hause, aber in den letzten Jahren doch schon stärker Richtung Pro-Seite mich gewandelt, was unsere, sagen wir mal, MGM-Positionierung rund um die produktorientierte Organisation ja auch widerspiegelt, dass wir auch da in diese Richtung tendieren und die zumindest anteasern, diskutieren, stärker in die Richtung gehen, prototypisch in einigen Ecken ausprobieren. Und das ist für, sag ich mal, die Themen, die hohe Geschwindigkeit brauchen, finde ich mittlerweile unumgänglich, crossfunktional zu arbeiten. Ich hatte vorhin noch, als ich kurz bevor ich aus dem Pro ausgestiegen bin, hatte ich noch das Thema Pace Layering im Kopf, was wir also Architektur damals begann, eine geschwindigkeitsbasierte Layerstruktur aufzubauen. Ähnlich kann man das auch in der Organisation bauen. Also, dass es eine Organisation gibt, die für hochsicher zuständig ist, die eher klassisch arbeitet und eine und Organisationsbereiche, die für Speed zuständig sind, die halt sich extrem stark crossfunktional aufstellen. Und dieses Crossfunktionale finde ich halt einfach, das ist das, was ich jedem Unternehmen, welches ich berate, stark ans Herz lege, das wirklich zu treiben. Und selbst einmal, wir hatten vorhin das Thema auch kleinerer Mittelstand, auch da gibt es das ja. Ne? Also auch da sitzt ja, die haben dann eben bis hin zu keine starren ITIL-Prozesse, sondern die arbeiten halt schon immer eher crossfunktional. Genau. Aber eben vielleicht noch auf alten Technologien. Genau. Würdest du dich denn dann, oder hab ich jetzt mich schon zu einem Fazit vorgeredet?
Du hast dich zumindest herangerobbt. Ich würde es vielleicht mal zu Ende führen. Also ich würde ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, aufgreifen. Also ich glaube, man sollte da definitiv hinkommen, weil wenn wir uns angucken, wo entwickelt sich alles hin, dann ist das Thema Cross-Funktionalität, glaube ich, ja, es ist einfach unumgänglich. Also ich glaube, es ist auch einfach, wenn man mal aus Geschäftssicht drauf guckt, wenn man da nicht in irgendeiner Form hinkommt, dann wird man es, glaube ich, schwierig haben. Und was ich ganz spannend finde, ist, glaube ich, dieses Thema, wie geht man es an? Ne? Und ich glaube, da ist es wirklich eben ganz entscheidend, wirklich sich drei Sachen anzugucken. Es ist eben dieses Thema, wie wandle ich meine Organisation und wo steht meine Organisation jetzt eher so, sagen wir mal, von der Einstellung und von den Fähigkeiten, ne, also pur Personen. Dann hast du das Thema Architektur, also wie ist eigentlich meine Technologie heute aufgebaut und was muss man denn tun und was sind die Bereiche, wo sowas vielleicht schon funktionieren könnte.
Und dann hast du sicherlich dieses Thema Prozesse und wie müssen wir sozusagen zusammenarbeiten. Ich glaube, und es ist ganz, ganz entscheidend, dass man die Sachen irgendwie übereinander gelegt kriegt und wenn man damit anfängt, nicht mit einer Sache anfängt. Ne? Also du musst dir wirklich angucken, wo stehen wir in den verschiedenen Bereichen und wo macht es dann auch tatsächlich Sinn, damit anzufangen. Und ich sag mal, ich glaube, so einen Impuls oder den man, glaube ich, insbesondere den IT-Kollegen mitgeben sollte, ist, beschäftigt euch mit dem Thema. Ne? Setzt euch damit auseinander, sprecht auch gerne mit Leuten, die vielleicht eine externe Brille dazu reinbringen können und euch so ein bisschen was mitgeben können, weil der Druck aus den Geschäftseinheiten schneller Technologie an den Start zu bringen und an den Kunden zu bringen, wird immer weiter zunehmen. Und wenn man sich selbst jetzt nicht damit beschäftigt, dann wird man da irgendwann abgehängt und dann nur das Thema Schatten-IT und was auch immer, da kannst du ja den Fass unendlich weit machen. Das wird einfach überhand nehmen. Das heißt, beschäftigt euch damit, sprecht uns gerne an. Wir haben da wirklich, wie du es vorhin auch gesagt hast, schon mittlerweile wirklich einiges an Erfahrung sammeln können und freuen uns über jeden, der mit uns ins Gespräch geht und das Thema mit uns weiter diskutiert. Fazit, wichtiges Thema, unbedingt damit beschäftigen und es ist kein, ich nehme das Spotify-Modell und pflanze es bei mir ein und die Pflanze wird automatisch wachsen.
Exakt. Vielen, vielen lieben Dank. Das würde ich nämlich auch gerne noch kurz anmerken. Das Spotify-Modell ist ein Modell von Spotify. Da kann man sich einiges von abschauen. Daran kann man wachsen. Das wird diskutieren. Aber ein 1:1 Copy-Paste aufs eigene Unternehmen funktioniert halt nicht. Vielen, vielen lieben Dank. Lieber Nils, das war unsere heutige Debatte zum Thema Squad-Modell versus klassische IT. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einsichten gewonnen haben und vielleicht auch die ein oder andere Perspektive für Ihre eigene IT-Organisation mitnehmen konnten. Wenn Sie Feedback haben oder das Thema weiter diskutieren möchten, finden Sie uns auf LinkedIn oder auf unseren Webseiten. Wir freuen uns auf Ihre Meinung.
Genau. Vielen Dank für die heutige Folge und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es dann wieder heißt CIO Debatten Podcast, mit welchem Thema auch immer.
Genau. Bleiben Sie gesund, munter, zuversichtlich und gelassen und in Bezug auf dieses Thema kritisch innovativ bzw. agil unstabil. Und zum Schluss möchte ich noch ein Zitat aus dem Phoenix-Projektbuch mitgeben von einem Protagonisten namens Eric, der da sagte, jede Abteilung ist von der IT abhängig und damit ist jede Abteilung Teil der IT. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Bis bald.